zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie unsere Instagram-Updates oder befragen Sie Ihre Suchmaschine des Vertrauens. Hallo und herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge Walkie und Talkie.
Hallöchen, freut uns, dass ihr wieder mit an Bord seid. Startklar, hoffentlich schon energiegeladen. Ich habe übrigens erfahren, dass die meisten wohl beim Schlafen gehen unseren Podcast hören und
Ja,
nicht beim Spazieren.
das habe ich auch schon gehört.
Echt? Ob wir das vielleicht noch ein bisschen animierender gestalten müssen? Mal schauen.
Ja, kommt ein bisschen so rüber, als ob sie uns jetzt zum Einschlafen verwenden.
Obwohl das ja keine Beleidigung für unsere Stimmen ist, aber ein bisschen für unsere Inhalte.
Ja.
Nee, aber es ist natürlich trotzdem super, dass ihr wieder mit am Start seid und Bock habt, mit Walkie und Talkie Zeit zu verbringen. Genau, ich bin die Lorena.
Ich bin der Michael.
Und heute ist unser Episodenbuchstabe das...
Erwartungsvolle E.
Ja, erwartungsvoll. Erfrischend fand ich auch gut.
Erfolgsversprechend.
Also es gibt auf jeden Fall mit E einige Adjektive, die man benutzen kann. Da hatten wir ja zwischendurch auch schon unsere Schwierigkeiten.
Da gibt's schon genug jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen natürlich, beziehungsweise wir wären schockiert, wenn es euch nicht aufgefallen wäre, dass wir ein neues Intro haben. Ihr habt bestimmt die krassen Skills am Klavier bemerkt.
Mega.
Ja, gebt gerne Feedback, ob das passt. Wir haben versucht, ein bisschen das Tapsen beim Spazierengehen nachzuempfinden. Ob das jetzt gelungen ist, dürft ihr gerne entscheiden. Und falls jemand von euch da extrem talentiert ist, sind wir natürlich auch offen für einen geilen Jingle.
Ja, da könnt ihr gerne Feedback dazu geben.
Okay, genug Speichelleckerei. Das E. Tatsächlich ein unerwartet schwieriger Buchstabe, oder?
Oh ja, auf jeden Fall.
Also uns ist aufgefallen, wir halten es immer nicht aus, bis zum Podcast zu warten, bis wir dann miteinander darüber sprechen. Ich glaube, auch die geilsten Gespräche führen wir leider immer schon im Voraus. Aber uns ist aufgefallen, dass das E eigentlich so klingt, als ob es super viele Wörter dazu gäbe, super viele Personen. Ist ja ein sehr, sehr häufiger Buchstabe.
Auf jeden Fall.
Aber wir haben uns richtig schwer damit getan, ne?
Ja, es war recht schwer, was Spannendes zu finden. Aber ich denke, da haben wir jetzt doch schon gute Sachen gefunden.
Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Könnt ihr uns ja dann auch gerne im Nachhinein nochmal rückmelden. Heute sind wir richtig Feedback-geil. Alles sehr damit. Ja, genau. Aber wir haben jetzt genug rumgeheult.
Naja.
Muss man auch mal machen.
Ja.
Also, dann lass uns gerne, wie immer, mit unseren berühmten oder vielleicht eben doch nicht ganz so berühmten Persönlichkeiten in unseren Poddy starten.
Yes, der Poddy.
Michael, erzähl doch mal.
Also ich habe mir dieses Mal Leif Erikson ausgesucht. Er ist ca. 970 in Island geboren worden, ist also ein isländischer Entdecker und ein Sohn von Erik dem Roten. Was auch ziemlich spannend ist, seine Familie musste damals schon fliehen, weil sein Vater in Norwegen gemordet hatte. Und später mussten sie Island dann auch verlassen, weil dort Erik dann gemordet hat. Da waren sie schon dauernd auf der Flucht.
Oh. Das klingt ja nach einer super Familiengrundlage.
Ja.
Diese heutigen Problemfamilien wohl.
Nach der Saga verbrachte er dann 3 Jahre in der Verbannung auf Grönland und hat dort dann dessen Küsten erkundet. Nach seiner Verbannung kehrte er halt zurück nach Island und warb dann Kolonisten an.
Warb. Geil.
Warb. Er warb Kolonisten an. Und zwar mit der wirksamen Bezeichnung Grönland, was grünes Land heißt. Und da waren die Leute schon ziemlich neugierig, das Land zu sehen, was er da entdeckt haben soll.
Ach so. Er hat sie da quasi verarscht, voll das geile, grüne, fruchtbare Land. Ist Grönland denn grün? Ich dachte, Grönland wäre eisig.
Ja, Grönland ist schon ziemlich eisig. Also er hat da mehr versprochen, als er zu bieten hatte. Ja gut, ein bisschen grün ist es schon.
Okay.
Nach seiner Verbannungsphase hat er dann Leif, also seine Familie, auch nachgeholt nach Grönland. Generell war es eine richtige Entdeckerfamilie. Der Großvater hat damals bereits Island entdeckt und der Vater dann Grönland.
Oh.
Aber gehen wir mal zurück zu Leif Erikson. Genug von seiner Familie geredet. Denn wir wollen ja besprechen, warum genau Leif Erikson so spannend ist. Und zwar wird ihm die erste Entdeckung Amerikas zugeschrieben, also schon lange vor Kolumbus. Und zwar hat er ja Amerika schon zu ca. um 1000 nach Christus entdeckt und Kolumbus war doch erst 1500?
1492.
92, oh ja, genau, da spricht die Expertin.
Ja, tatsächlich, das musste ich im Spanischunterricht mal auswendig lernen. Habe ich nie
Oh.
vergessen.
Aber da habe ich doch trotzdem ganz gut geschätzt.
Ja, aber du hast es wahrscheinlich auch gelesen jetzt im Voraus, oder?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, gut geschätzt, ja.
Ja, und die Entdeckung Amerikas wird in den beiden Vinland-Sagas, also das sind so isländische Sagas, wird das unterschiedlich erzählt.
Gibt es einen Unterschied zwischen Sage und Saga? Nur weil du das jetzt so unterschiedlich betont hattest?
Ja, das habe ich tatsächlich dann auch nachgeschaut, weil es mich interessiert hat. Und zwar sagt der Duden, dass eine Sage ein mündlich überlieferter Bericht ist, der nicht alltägliche und oft wunderbare Begebenheiten beschreibt. Und eine Saga dagegen ist eine alte nordische, meist von Kämpfen heldenhafter Bauerngeschlechter handelnde Erzählung in Prosa. Der Begriff stammt passenderweise sogar aus dem Isländischen.
Ah, witzig. Okay, also sind es einfach eher so Gedichte.
Genau, kann man schon so sagen. Ja, na gut, dann nochmal zurück zu Leif Erikson. Wie gesagt, also es gibt zwei unterschiedliche Erzählungen über seine Entdeckung Amerikas und man muss dazu sagen, dass sie halt auch nicht so gut detailliert überliefert sind, weil sie sind ja schon sehr alt und es gibt auch nur jeweils, glaube ich, eine oder zwei Schriftstücke pro Überlieferung, sage ich mal. Gemäß einer Sage fuhr er um das Jahrtausend von Grönland nach Norwegen, um dort am Königshof aufgenommen zu werden. Und auf der Rückreise nach Grönland entdeckte er dann ein unbekanntes Land, vor dem er übrigens nochmal nebenbei so zwei schiffbrüchige Kaufleute aufgelesen hat, die ja das Land eigentlich schon vorhin entdeckt haben, aber ihnen wurde das halt dann nicht so richtig zugeschrieben.
Das ist clever. Das heißt, die hatten an der Küste Amerikas Schiffbruch erlitten und
Ja.
haben das Land also eigentlich auch gesehen.
Ja, bestimmt, gehe ich mal davon aus.
Geil. Okay.
Ja, die rettete er halt und kehrte dann mit ihnen nach Grönland zurück und hat aber dabei ja zufällig auch noch Amerika entdeckt.
Nicht schlecht.
Man muss schon dazu sagen, dass er sich dafür schon ziemlich verfahren haben muss, aber das lässt sich ja jetzt auch schlecht nachprüfen.
Das stimmt.
Als er dann in Grönland wieder angekommen ist, hat er dann auf jeden Fall erstmal begonnen, sein Umfeld zum Christentum zu bekehren.
Zum Christentum. Woher war er denn Christ? Hey, ich dachte, Wikinger haben hier nordische Gottheiten und so verehrt.
Ja, das hat mich auch mega überrascht. Wenn man den Vinland-Sagas glauben kann, wird Leif mit 20 oder 30 Jahren, wie gesagt, von Grönland zunächst zurück nach Norwegen geschickt, um am Königshof aufgenommen zu werden. Und dort glaubt man mittlerweile an Gott und Christus.
Krass, okay.
Ja, also was die Wikinger jetzt genau davor geglaubt haben, ist jetzt auch nicht so richtig bekannt. Also es wird schon, vermutlich gibt es schon verschiedene Glaubensrichtungen. Also viele Stämme haben so eine Art Orakel befragt oder einige Namen verweisen auch auf die nordischen Götter, wie du schon sagtest, also Odin und Thor.
Okay.
Jedenfalls verlässt Leif Erikson Norwegen als getaufter Christ mit dem Versprechen, seinen Glauben nach Grönland zu tragen. Und deswegen hat er dann eben auch nach seiner Rückkehr Grönland, ja, bekehrt. Bei einer weiteren Fahrt nach dem neu entdeckten Land erkundete Leif auch weitere Gebiete an der nordamerikanischen Küste, darunter Helluland. Und anschließend auch das Markland. Markland heißt übersetzt so viel wie große Wälder, also das war ein sehr bewaldetes Gebiet. Und schließlich dann auch Vinland. Vinland wird als, da streiten sich die Leute auch ein bisschen, entweder als Wein oder als Weideland übersetzt, was ja auch ziemlich ähnlich ist eigentlich. Also es war dann wirklich ein sehr fruchtbares Land.
Okay, ich dachte jetzt, das steht für Finnland.
Nee, habe ich auch anfangs gedacht. Es kommt sich ja schon sehr nahe, aber mit Finnland hat er ja jetzt gar nichts weiter am Hut. Warum sollte er es dann so benennen?
Okay.
Die geografische Zuordnung dieser Gebiete ist umstritten, aber aufgrund späterer Funde wird Vinland jetzt häufig mit Neufundland gleichgesetzt.
Wo ist denn Neufundland? Ist das, heißt das heute noch so?
Ja, genau, das heißt heute noch so. Das ist eine Insel vor der Ostküste Kanadas.
Ich bin halt auch echt richtig scheiße in Geografie, ich geb's zu.
Ja, Geografie, da gibt es viele, denen das nicht so leicht fällt, aber ja, ich bin da ganz schön stark.
Okay.
Okay, und dann kommen wir nochmal zum zweiten Teil der Saga, und zwar kommen wir dann zur Grönland-Saga. Und zwar entdeckte laut ihr Bjarni Herjolfsson diese Gebiete, und er wollte halt auch nach Grönland segeln, also sein Vater hatte halt dort schon Haus und Hof, und auf dem Weg dahin kam ein dicker Nebel auf, und durch einen starken Nordwind haben sie dann die Orientierung verloren. Dabei sind sie quasi zufällig zu weit nach Westen gesegelt und kamen dann nach Amerika. Aber er ging jedoch an den neu entdeckten Gebieten nicht an Land. Und Er ist dann tatsächlich nach mehrmaligem Korrigieren irgendwann in Grönland angekommen.
Yay.
Ja, nachdem dann Leif Erikson von diesen Gebieten erfahren hatte, und dann nahm er eine Fahrt dorthin und überwinterte aber auch dort. Und da er dann das Land im Gegensatz zu Bjarni auch wirklich betreten und erforscht hat, gilt er als Entdecker dieser Gebiete.
Aber das ist ja eigentlich richtig fies, oder?
Ja.
Weil die erste Sage, die überliefert ist, da ist ja quasi live Bjarni.
Ja, also wie gesagt, je nach Erzählung gibt es dann schon unterschiedliche Entdecker und auch unterschiedlich viele Reisen, die Leif und seine Mannschaft nach Vinland gebracht haben. Und in Vinland verbringt er dann auch mit seiner Crew einen ganzen Winter. Erst im Frühjahr fährt er dann zurück und überlässt es anderen, das neue Land zu besiedeln.
Also er hat nicht in Amerika gelebt dann, ist nicht
Nee,
umgesiedelt.
also er hat es entdeckt und hat dann auch andere, ich sag mal, hat andere dann übergesetzt, die dann dort, ja, siedeln konnten.
Okay.
Auf dieser Rückfahrt hat er dann auch wieder Schiffbrüchige aufgelesen. Das ist da wohl öfters passiert. Ja, anscheinend war die Fahrt auf dem Wikingerboden damals auch ziemlich gefährlich. Auf jeden Fall verdient er dadurch den Titel Leif der Glückliche.
Weil er immer glücklich da durchgeschippert ist, ohne Schiffbruch zu erleiden.
Ja, und auch noch sein Glück durch die Rettung anderer weitergegeben hat, sag ich mal.
Klingt gut. Finde ich einen schönen Beinamen. Würde ich auch nehmen.
Damit sind wir jetzt eigentlich auch schon ziemlich am Ende der Geschichte Leif Erikson angekommen. Im Voraus habe ich auch oft gedacht, dass das jetzt gar nicht so hundertprozentig stimmt, ob die Wikinger jetzt wirklich schon Amerika entdeckt hatten. Aber tatsächlich ist das inzwischen auch archäologisch gesichert, also bestätigt. Zum Beispiel wurde auch eine skandinavische Siedlung in Neufundland entdeckt, die inzwischen auch schon zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde.
Ach, und die ist sicher von Wikingern.
Ja, genau, also sie haben skandinavische Artefakte und ja, die Bauweise ihrer Hüttenhäuser haben sie da entdeckt und daraufhin konnten sie direkt auf die schließen. Also das hat halt mit den Ureinwohnern gar nicht übereingestimmt.
Cool.
Ja, und gestorben ist er dann so circa 1020. Ich weiß jetzt nicht zur damaligen Zeit, da stelle ich mir 50 Jahre schon als ein ziemlich hohes Alter vor, oder?
Ja, finde ich auch. Ich habe gerade die Päpstin gelesen, die auch so um die Jahre 930 oder so spielt, keine Ahnung. Und da hieß es
Okay.
auch, boah, der war super alt und war 55 oder so. Also je nach Region. Es gab aber auch damals schon 80-Jährige. Also ist auch vorgekommen.
Das ist schon ziemlich krass dann.
Ja, aber ich würde auch sagen, vor allem nach den ganzen mutigen Wagnissen, die er auf sich genommen hat, ist er schon ganz schön alt geworden.
Ja, also es ist auf jeden Fall kein früher Tod. Und er hatte ja auch wirklich ein sehr spannendes Leben. Und da finde ich schon, dass man ihn neben Kolumbus auch schon würdigen kann.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil du ja eh so ein Wikinger-Fan bist.
Ja, das kommt noch dazu. Na gut, da habe ich doch mal genug gequatscht jetzt. Wen hast du denn für uns jetzt vorbereitet?
Ja, ich hatte ehrlich gesagt richtig viele Persönlichkeiten zur Auswahl, die mit Sicherheit auch irgendwie erzählenswert gewesen wären, aber die waren alle entweder zu unbesonders oder zu bekannt. Also was ich auf dem Plan hatte, war George Everest, ein Vermessungsingenieur, nachdem der Mount Everest benannt ist. Fand ich richtig cool, aber was kann man über ein Leben als Vermessungsingenieur groß erzählen? Fand
Ja,
ich irgendwie kacke.
hört sich nicht so spannend an.
Nee, gar nicht. Und genau dasselbe Problem hatte ich auch mit Alexandre Eiffel, ein französischer Ingenieur. Den hätte ich ja auch liebend gerne genommen, weil wir es, glaube ich, beim D jetzt auch vom Eiffelturm hatten, ne?
Ja, mit der Fotografie, ne, irgendwie.
Ja,
Ja.
richtig. Aber auch da dachte ich mir, dass er außer dem Eiffelturm halt nicht so geil spannend ist. Und dann kam Pablo Escobar, dieser Kokainkönig aus Kolumbien. Aber über den gibt es jetzt schon so viele Dokus, dass man da nicht noch was Neues erzählen könnte. Plus, ich wollte jetzt auch nicht anfangen, Verbrecher zu verherrlichen, weil ich ja auch schon Al Capone hatte.
Ja.
Also richtig, richtig unglücklich und hängen geblieben bin ich dann an. Trommelwirbel, jeder kennt ihn. Thomas Alva Edison.
Oh.
Ja, ich hoffe, dass ich mir damit nicht ins Fleisch schneide, weil er ja so eine riesige Persönlichkeit ist, dass wir damit die ganze heutige Folge füllen könnten.
Da bin ich ja mal gespannt, was du uns denn rausgesucht hast.
Ja, ich habe mich auch eigentlich gefreut, weil was mich an ihm so gecatcht hat, war, dass er so viele Erfindungen realisiert hat. Ich persönlich kannte ihn nämlich wirklich nur für die Glühbirne. Ich bin gespannt, wie das bei euch so aussieht. Michael, was weißt du denn schon über ihn?
Puh, also bei der Glühbirne bin ich noch dabei auf jeden Fall, aber
Gut.
puh, weiter könnte ich jetzt eigentlich auch nichts nennen.
Sehr gut, dann bist du schon mal nicht weiter als ich, aber da gibt es, wie gesagt, noch sehr, sehr viel mehr. Also er war sehr umfassend unterwegs, sehr vielfältig und eben vor allem in den Bereichen Elektrizität und Elektrotechnik aktiv. Was ihn auch ausgezeichnet hat, beziehungsweise was seine Erfindungen so, ich sag mal, stark machte, war, dass sie sehr marktfähig waren. Also gerade die Glühbirne war halt auch einfach für alle da. Und ihr Nutzen war so direkt überzeugend. Und es gibt ja auch wirklich Erfinder, die die Welt voranbringen, aber der Einzelne merkt das vielleicht nicht so dolle oder nicht so richtig. Deswegen fand ich, dass man da doch mal eine Podcast-Folge drüber aufnehmen könnte.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, jetzt bin ich tatsächlich schon voll eingestiegen, ohne meine übliche Chronologie, wie ich die ja sonst immer aufbaue. Richtig deutsch der Reihe nach. Aber ich muss auch sagen, wenn man bei ihm so richtig von vorne anfängt, dann kommt man einfach nicht durch in den paar Minütchen. Und ich überziehe ja ohnehin immer schon maßlos.
So schlimm ist es nicht.
Okay, gut. Ich mache es jetzt trotzdem ganz knapp. Also er ist 1847 in Ohio geboren. Und er wurde in ein, ja, intellektuelles, aber schon eher normales Elternhaus geboren. Also es war jetzt nicht so, dass er seine Erfindertätigkeiten von Haus aus mit dabei gehabt hätte. Und er begann dann schon in seiner Jugend Telegraphistenunterricht zu bekommen. Wir hatten es ja, glaube ich, auch schon von den Telegraphen, ne? Beim C mit Samuel Colt, der die Telegraphenleitungen miterfunden hat. Cool. Und er hat dann später auch als Telegraphist gearbeitet und hat ziemlich schnell entdeckt, wie wichtig diese Technik war. Man musste in dieser Position dann halt die Geräte auch reparieren und warten. Und so ist Edison dann immer weiter in die Richtung Elektrotechnik gerutscht. Und wie viele große Denker hat er eben auch schon sehr früh viel gelesen und vor allem dann auch Fachliteratur. Nicht so wie wir die Päpstin lesen. Oder weiß nicht, was du gerade so liest.
Aragon.
Oh, auch cool. Aber auf jeden Fall auch keine Fachliteratur, leider. Und ihn hat das natürlich sehr geprägt. Und mit diesem ganzen Telegrafengeschäft hat er quasi seine Laufbahn als Erfinder dann auch gestartet. Ich möchte, wie gesagt, eher so einen kurzen Rundumschlag darüber geben, was er in den kommenden Jahren geschafft hat. Und damit picke ich jetzt nur die spannendsten bzw. ausschlaggebendsten Erfindungen von ihm heraus, weil er hat insgesamt über 1000 Patente angemeldet. Das muss man sich mal
Tausend.
vorstellen. Ja, das ist abartig. Also wirklich so ein krasser Kopf. Ich dachte mir auch, als ich das gelesen habe, okay, ich habe ihn total unterschätzt die ganze Zeit. Ja, man kann das auch kritisch sehen, darauf komme ich später noch zurück, aber ich finde diese Zahl. Die kann man doch einfach mal würdigend hinnehmen. Ist eine
Krass.
Menge. Ja. Am Anfang hat er nur optimiert, zum Beispiel auch die Telegraphen, mit denen er gearbeitet hat, und hat das Ganze häufig nur weiterentwickelt. Und seine erste richtige Erfindung, sage ich mal, also im klassischen Sinne, war dann der Phonograph, zu dem ihm die Idee kam, als er 30 Jahre alt war, also auch noch relativ jung. Ich erwähne das aus dem Grund immer, weil Michael und ich ja so gerne darüber sprechen, was wir noch nicht geschafft haben in unserem Leben oder was wir noch schaffen könnten. Und 30 sind wir noch nicht. Also, da könnten wir jetzt noch uns ranwagen. Genau, der Phonograph, falls euch das nicht sagt, weil ich wusste nicht, was das ist, war quasi der erste Audiorekorder, der Gesprochenes auch wirklich aufnehmen und danach wiedergeben konnte. Und ja, das war dann die Möglichkeit, dass man zum Beispiel auch Musik zum ersten Mal losgelöst von Konzerten oder Ähnlichem konsumieren konnte. Also, ja, es war einfach der erste Audiorekorder und Abspieler und man kann sich vorstellen, was für einen riesigen Einfluss das auch auf die Gesellschaft hatte und wie das unser Leben verändert hat.
Ah, aber Phonograph hört sich im ersten Moment eher so nach Telefon an.
Ja, nee, ist es nicht. Aber stimmt, hat eine Ähnlichkeit. Er hat auch beim Telefon Optimierungen vorgenommen, was den Klang anging, aber das war ein anderes Gerät. Also er hat wirklich, wie gesagt, sehr viele Dinge auch einfach nur weiterentwickelt und vorangebracht. Ja, und sein Phonograph war natürlich weit weg von dem, was wir jetzt heute kennen an Qualität, aber für mein Verständnis war er schon sehr früh dran damit. Vor allem wenn ich dran denke, dass erst danach das kam, wofür ich oder wir ihn, wie gesagt, kennen. Denn erst 1879, also 2 Jahre später, hat er das erfunden, womit man ihn so traditionell in Verbindung bringt, nämlich die praktische Glühbirne.
Oh.
Ja, das muss man sich mal geben. Also bis vor knapp 150 Jahren haben die Leute noch ausschließlich Gaslampen gehabt. Es fühlt sich richtig hart nach Mittelalter an für mich.
Ja, richtig krass.
Und zu dieser Erfindung gehörten dann natürlich auch Schalter, Stromzähler und so weiter und das Edison-Gewinde, das sich auch heute noch an allen Glühbirnen und LEDs befindet. Also den Kohlefaden aus seiner Glühlampe benutzen wir ja hoffentlich alle nicht mehr, aber dieses Edison-Gewinde hat sich gehalten.
Ja, ist auch einfach praktisch, finde ich.
Ja, es hat sich auch deswegen so gut gehalten, weil es auch für den Laien praktisch wirkt. Habe ich gelesen.
Hey!
Ja, genau. Und damit einher ging dann ein Mammutprojekt, denn er war dann dafür zuständig, New York zu elektrifizieren und hat seinen eigenen Elektrokonzern aufgebaut. Mit dem Ziel, Licht und Strom nach New York und in die Welt zu bringen.
Das ist echt eine riesige Aufgabe.
Ja, finde ich auch. Finde ich richtig krass. Er hat dann natürlich auch super viele Tochterunternehmen gegründet. Also sein Konzern, der hieß Edison Electric Light, glaube ich, ist dann auch nach Europa gekommen. Und das fand ich richtig cool, weil die Tochter, die er in Deutschland gegründet hat, wurde später zur AEG.
Ah, kennt man noch, ja.
Ja, fand ich ganz cool. Er hat noch sehr, sehr viele weitere Erfindungen getätigt. Wie gesagt, krasser Dude. Mhm. Unter anderem den elektrischen Stuhl.
Oh.
Das ist nicht unbedingt eine tolle Erfindung, fand ich aber spannend und da ich etwas makaber bin, fand ich es auch irgendwie lustig, dass das wirklich so eine Erfindung ist, die man dann so jemandem zuordnet und die er sich dann so patentieren lässt. Ich weiß nicht.
Ja gut, ich denke mal, durch den Verkauf davon hat er bestimmt auch gut Geld verdient. Das wird ja teilweise heute noch genutzt.
Das finde ich richtig krass. Wird das echt noch genutzt? Ich dachte, das wird jetzt alles mit einer Spritze gemacht.
Ich weiß es nicht. Also die Todesstrafe gibt es auf jeden Fall noch. Und vielleicht hält sich auch nur der Mythos des elektrischen Stuhls so hart.
Das können wir ja nachprüfen und das bringen wir euch dann beim F mit.
Gute Idee.
Furchtbare Todesstrafe. Genau. Noch 2 spannende Erfindungen. Eine ist zweiteilig und zwar der Kinetograph. Das war eine der ersten Filmkameras, um Bewegtbild aufzunehmen.
Wow.
Und der zugehörige Filmbetrachter, das Kinetoskop, wo man dann quasi so seinen Kopf reinstecken konnte. Also das war immer nur für eine Person. Und da wurde dann der Film abgespielt. Fand ich auch ja heftig, wie schnell das alles einfach aufeinander gefolgt ist.
Ja.
Also innerhalb von 20 Jahren Strom, Licht, Musik, Video. Puh. Hat mich echt ein bisschen geflasht.
Echt krass, da hat er ja die ganzen Grundsteine für die heutige, ich sag mal, Musik- und Filmindustrie gelegt.
Ja, auf jeden Fall. Was man dazu sagen muss, diese Kinetograph- und Kinetoskop-Geschichte wurde eigentlich von seinem Chefingenieur entwickelt, aber dann natürlich unter dem Namen Edison patentiert. Und das kennzeichnet ihn auch so ein bisschen, weil er hat tatsächlich nicht immer alle Erfindungen selbst erfunden und auch nicht alle von Grund auf. Also er hat sich selbst auch mal als Schwamm bezeichnet, der gute Ideen aufsaugt und zu Ende bringt, wenn ihr Urheber das quasi nicht durchziehen konnte. Wenn der aufgegeben hat, hat Edison die erfolgsversprechenden Ideen weitergeführt und halt auch sehr viele andere Leute für sich arbeiten lassen. Also diesen Erfindergeist oder ja, diese Erfinderarbeit so gefördert, dass halt sehr viel dabei rauskam. Ob ihn das jetzt zu einem schlechteren Erfinder macht, finde ich persönlich nicht, aber es schmälert teilweise schon seine Wirkung, beziehungsweise die positive Rezeption jetzt im Nachhinein.
Ja, das schon, aber er hat ja dadurch auch, ich sag mal, andere angeregt, Erfinder zu werden und hat vieles dadurch eigentlich vorangetrieben.
Ja, voll. Aber wenn man halt alles ihm zuschreibt, dass sein Namen trägt, und dessen Gedankengut von anderen kam oder das sogar ganz von anderen entwickelt wurde, verstehe ich schon, dass man das ein bisschen kritisch sehen kann.
Ja gut, das stimmt schon.
Er hatte das ja auch überhaupt nicht nötig.
Ja eben, er war ja auch so schon voll der krasse Erfinder. Und wenn er jetzt ein paar Sachen vielleicht den rechtmäßigen Erfindern zugeschrieben hätte oder sie ihnen überlassen hätte, hätte er jetzt nicht seinen Einfluss gemindert.
Genau, bin ich voll bei dir. Und ich finde es auch richtig cool, generell sind einige richtig bekannte Männer aus seinen Mitarbeiterreihen hervorgekommen, die dann selber Erfinder und Unternehmer wurden. Zum Beispiel Robert Bosch oder Henry Ford.
Oh, das sind zwei sehr bekannte Namen.
Finde ich auch. Als ich das gelesen habe, dass es da welche gibt, dachte ich sehr, okay, damit kann ich eh nichts anfangen. Aber bei den beiden Namen ist es bei mir so direkt aufgeplinkt. Also, das finde ich schon. Also, er hat auf jeden Fall sehr viel Know-how versammelt. Und was auch wirklich einer seiner wichtigsten Beiträge war, wenn nicht sogar der wichtigste, ist, dass er eben nicht nur selbst erfunden hat, sondern dass er diese Erfindungsindustrie erfunden hat. Also er ist quasi der Vater der modernen Forschung und Entwicklung. So hat es auch eine Autorin der New York Times bezeichnet. Und das finde ich richtig passend. Ich finde, auch das ist ein Erbe, mit dem man einfach nur unfassbar glücklich sein kann. Also das ist ja ein so großes Kompliment. Da hätte er niemandem was klauen müssen.
Ja, das stimmt. Das schreibt ihn ja eigentlich schon einen Großteil dann zu. Gerade, dass er halt so viel angeregt hat, selber Erfindungen zu machen und Sachen zu verbessern. Das hat uns, glaube ich, schon weit vorangebracht.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch, er war definitiv jemand, der ja durch seinen Erfindergeist und seine Veränderungen die Welt geprägt hat. Und gerade das ganze Thema Elektrifizierung und elektrisches Licht, das ist so eine epochale Veränderung. Und das ist jetzt für mich wirklich mit seinem Namen verbunden. Ich kann mein Leben heute also ohne Licht und Elektrizität wirklich nicht mehr vorstellen. Das wäre
Ich glaube, das kann niemand.
ja, das wäre definitiv auch was, das ich bei meiner Reise in die Vergangenheit den Leuten auch gerne näher bringen würde oder das ich gerne beweisen würde. Kann ich aber halt leider nicht. Ja, zum Abschluss würde ich gerne noch ein Zitat von ihm teilen, das vielleicht der ein oder andere schon kennt. Genie besteht zu 1% aus Inspiration und 99% aus Transpiration. Dachte ich eigentlich nicht, dass das von so einem großen Menschen wie ihm kommt, sondern dass das irgend so ein dämlicher Ausspruch ist. Aber die Wahrheit darin sehe ich auf jeden Fall. Also auch wenn es manch einem scheinbar leichter fällt, irgendwas zu erreichen, niemandem fliegt einfach irgendwas zu. Zumindest nicht, wenn man sowas Gewaltiges schafft wie Thomas Edison.
Gut gesagt.
Danke. Das sind seine Worte. Ja, jetzt habe ich mir ein bisschen den Wundfusselig gequatscht, muss ich sagen. Aber wir haben ja noch richtig coole weitere Dinge vorbereitet. Und zwar aus dem Pool der Mythen, Sagen und Legenden.
Hast du denn diesmal keine persönliche Geschichte?
Gute Frage. Das hätte ich jetzt direkt übersprungen, weil wir nie jemanden haben. Hast du jemanden?
Nö.
Das dachte ich mir. Also ich habe, wie gesagt, auch keine. Ich habe im Voraus mal mit einer Freundin gesprochen und die meinte tatsächlich, sprich doch über denjenigen, dessen zweiter Vorname ein E enthält.
Oh.
Also, okay, das ist aber sehr weit an den Haaren herbeigezogen.
Ja.
Und da wüsste ich jetzt auch nichts Konkretes, außer dass ich ihm mal ein Kaugummi angeboten habe, weil er Mundgeruch hatte. Da hat er gesagt, nee, ich möchte keins, danke. Und da habe ich gesagt, wirklich nicht, bitte.
Du hast ihn ja schon
Jetzt
fast dazu gedrängt.
ja, natürlich, weil er mich voll angemieft hat.
Oh.
Da muss man halt auch ein bisschen hart sein. Drängend. Jetzt habe ich mich noch ein bisschen unsympathisch gemacht. Das ist auch fein. Dann gehen wir jetzt trotzdem weiter zu den Sagen und den Mythen und den Legenden. Ich bin neugierig. Erzähl mir was Cooles. Ich lehne mich jetzt zurück und genieße.
Okay, ja, was soll ich großartig sagen? Ihr denkt es euch wahrscheinlich alle schon. Wir sind wieder mal in der griechischen Mythologie.
Gut.
Ja, und da habe ich mir Eos ausgesucht. Und zwar ist sie die Göttin der Morgenröte. Im Römischen gibt sie natürlich wieder auch. Da heißt sie Aurora, also wie das Polarlicht.
Oh, cool.
Ja, eigentlich ist sie gar nicht so eine richtige Göttin, wie man sie kennt, sondern eine Titanin.
Das sind die Eltern von den Dingern, oder?
Genau. Und zwar sind ihre Eltern der Titan Hyperion und Theia. Und sie hat auch noch zwei Geschwister. Und zwar Helios, der auch schon ziemlich bekannt ist. Und Selene.
Wofür ist der bekannt?
Also Helios ist halt der Gott der Sonne.
Ah.
Und er wird von der Macht her auch mit Zeus sogar teilweise gleichgestellt.
Oh ja, okay. Dafür finde ich ihn dann doch gar nicht so bekannt bei mir.
Okay. Und Selene ist die Göttin des Mondes. Und wenn man die drei zusammenzieht, kann man sich ja schon ungefähr denken, dass sie in der Gruppe einen Tageszyklus bilden.
Ah, okay. Die Morgenröte, die Sonne. Ah, die Sonne ist ja aber irgendwie bei allen dabei. Die typischen Griechen wieder, einfach zu dumm, um logisch zu sein.
Ja, fangen wir mal so an. Und zwar steht der Thron der Eos an der Quelle des Okeanos. Und zwar ist der Okeanos ein gewaltiger Strom, der die komplette Erde umfließt, also ja im Himmel halt irgendwo. Sie steigt halt frühst dann aus dem Strom und fliegt halt über die Welt, über die Erde. Also die Morgenröte erhält die Erde. Und es folgt ihr dann ihr Bruder Helios in einem Streitwagen, der von vier Hengsten gezogen wird, mit denen er dann die Sonne über die Erde oder um die Erde zieht. Und im Anschluss dann kommt natürlich noch Selene als Mond, die dann die Nacht, das Ende des Tages einläutet. Eos wird eigentlich immer als eine sehr schöne und anmutige, gelockte Frau in einem safranfarbigen Kleid beschrieben.
Ist das rot? Safran ist rot, oder?
Safran ist rot, ja. Was in der griechischen Mythologie natürlich auch sehr bekannt ist, da gibt es viele Liebschaften.
Ja, das wissen wir.
Und Eos hatte eine Liebschaft mit dem Kriegsgott Ares. Und das hat Aphrodite dann natürlich stinksauer gemacht. Woraufhin sie dann Eos mit der unstillbaren Begierde nach jungen sterblichen Männern verzauberte, verfluchte, wie man es auch nennen mag. Das heißt, von da an, immer wenn sie morgens über den Horizont flog, hielt sie dann Ausschau nach jungen Männern oder auch Knaben. Und das trieb ihr auch die Schamesröte ins Gesicht und dadurch errötete halt der Himmel.
Ah, wie süß.
Beispielsweise hat sie sich auch einen jungen Prinzen geangelt, und zwar Titanos, das ist ein trojanischer Prinz, und sie entführte ihn und heiratete ihn später auch, also er hat die Liebe später auch erwidert, und sie bat dann Zeus um dessen Unsterblichkeit. Allerdings hat sie bei dieser Bitte eine wichtige Sache vergessen, und zwar sich auch die ewige Jugend für ihn zu wünschen. Das heißt, dass Titanos dann unsterblich war, aber er immer weiter alterte und immer weiter schrumpfte und seine Stimme immer schriller und schriller wurde, bis dann Zeus aus Mitleid ihn in eine Zikade verwandelte, die von da an Eos immer begleitete.
Was ist eine Zikade? Eine Grille?
Ja, genau, so ein Käfer.
Wow, geil.
Ja, also das ist so an sich hört sich ein ewiges Leben schon geil an, aber wenn man drüber nachdenkt, wenn man wirklich immer weiter altert, hast du ja wirklich vielleicht nur, was weiß ich, von den ersten 60, 70, 80 Jahren was. Und dann im Alter ist man ja irgendwann noch viel zu gebrechlich, um irgendwie, selbst wenn man noch 1000 Jahre vor sich hat, es zu genießen.
Ja, finde ich auch. Ziemlich scheiße.
Ja.
Aber auch wieder richtig kacke von Zeus. Ich meine, warum hat er sie nicht einfach glücklich gemacht und ihr das erfüllt, was sie wirklich wollte? Einen jungen, ewig lebenden
Ja
Gatten.
gut, die Götter und Titanen waren ja immer so ein bisschen im Beef untereinander und da hat er das wahrscheinlich als kleine Möglichkeit genutzt, sie zu verärgern, ihr einen Streich zu spielen.
Ja, fieser Typ.
Und das war's dann eigentlich so ziemlich auch über unsere gute Eos. Sie hatte natürlich noch viele weitere Liebschaften. Wie gesagt, ihre Begierde war ja unstillbar. Sie hat sich Knaben nach Knaben geangelt, wie das halt bei den griechischen Göttern und Titanen so üblich war.
Krasse, unersättliche Lady. Eigentlich dachte ich, die Morgenröte wäre ein sehr unschuldiges Wesen.
Ja gut, ich sag mal, bis zu dem Fluch oder der Verzauberung Aphrodites war es ja auch so, aber dann hat das alles eine krasse Wendung genommen.
Krass. Da sind jetzt auch ganz schön viele neue Begriffe oder Namen aufgekommen. Ich hoffe, ihr konntet der Sache noch so gut folgen wie ich. Ich fand's cool. Spannende Geschichte.
Ja, da braucht man wahrscheinlich schon ein gewisses Grundwissen, also für ja, Unwissende, wenn man da jetzt so ein Hyperion oder auch selbst vielleicht sogar Ares hört, kann man da gar nicht so viel damit anfangen.
Ja, glaube ich auch. Was auch total legitim ist. Man kann ja mit dem Thema auch im realen Leben leider nicht mehr so viel
Ja, das
anfangen.
stimmt.
Das Feedback haben wir tatsächlich auch von euch erhalten und werden uns bemühen, uns dem ein bisschen zu fügen, dass diese Sagen, Mythen und Legenden euch nicht ganz so den Kick geben wie Michael und mir.
Schande
Aber,
über euch.
ja, genau. Aber weil wir das Thema eben so lieben, haben wir einfach uns überlegt, das vielleicht in Zukunft ein bisschen anders noch zu verpacken. Und zwar eher in Richtung Damokles. Okay, mit dem Damoklesschwert konnten jetzt nicht alle was anfangen. Das haben wir auch schon gehört. Aber
Ja.
manch einem war das auch bekannt als Redewendung. Und die dann erklärt zu bekommen, die Geschichte dahinter zu kennen, ist ja vielleicht nicht ganz so fatal. Deswegen haben wir uns vorgenommen, dass man vielleicht in der Richtung ein bisschen aktiver werden könnte. Bei Michael ist ja mit Eos und dem Osten. Das ist nämlich quasi der Wortursprung für den Osten. Ja, auch schon so ein bisschen was gegeben dafür. Und ich habe auch versucht, mir was in der Richtung herauszusuchen. Und zwar ebenfalls aus der griechischen Mythologie die Geschichte der Echo. Ja, es ist das Echo, aber in unserer Geschichte ist Echo eine Frau.
Oh.
Und zwar, Michael, du hast es ja jetzt schon angeteasert, die Götter und Göttinnen sind alle sexuell sehr aktiv und sehr wild unterwegs. Und mit der wildeste ist natürlich Zeus, der ständig irgendwelche amorösen Abenteuer hat. Und Zeus hat Echo befehligt oder ihr aufgetragen, seiner Gattin Hera Geschichten zu erzählen, damit sie abgelenkt ist und Zeus quasi wild durch die Gegend schnackseln kann.
Nett ausgedrückt.
Ja, genau, eine verantwortungsvolle Aufgabe auf jeden Fall und auch eine sehr verhängnisvolle. Denn Hera bemerkt dieses Komplott natürlich, so wie sie immer alle Streiche von Zeus durchschaut und sie entdeckt, dass Echo sie eigentlich nur hingehalten hat. Und da sie ihren Mann nicht bestrafen kann, bestraft sie natürlich immer seine Mittäter, also entweder seine Liebschaften oder in diesem Fall Echo. Und zur Strafe beraubt sie Echo ihrer Sprache und lässt ihr lediglich die Fähigkeit, dass sie die Worte wiederholen kann, die zuletzt an sie gerichtet wurden. Also das Echo.
Ah, Echo, Echo, Echo.
Sehr gut. Ja, damit ist eigentlich die Herkunft des Echos schon erzählt. Aber, weil wir ja das Thema so doll lieben, möchte ich euch auch noch die Geschichte von Echo und Narziss erzählen. Vielleicht kennt ihr Narziss schon, auf den der Narziss zurückgeht und auch die Narzisse. Und den kennt man ja entsprechend theoretisch auch. Aus dem Grund, dass Echo quasi ihre Sprache verloren hat, war sie nicht in der Lage, dem schönen Jüngling Narziss ihre Liebe zu gestehen. Sie war unsterblich in ihn verliebt, konnte sie ihm aber nicht sagen. Eines Tages war er im Wald auf Hirschjagd und wurde dann zufällig von seinen Gefährten getrennt.
Ja.
Und das sah Echo quasi als ihre Chance, ihm zu folgen. Und theoretisch wollte sie ein Gespräch mit ihm führen, aber da kam natürlich kein sinnvolles Gespräch zustande. Also er hat bemerkt, er wird verfolgt, er ruft, ist jemand hier? Sie wiederholt, hier, hier. Aber er kann niemanden sehen, sie zeigt sich ihm nicht, sie kann ja auch nichts anderes sagen. Dann sagt er nur, komm, 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 warum meidest du mich? Meidest du mich? Meidest du mich? Ich finde, das ist sehr gut gemacht in der Erzählung. Also es ergibt dann doch irgendwo Sinn.
Ja, super, super stark.
Und genau, er sagt dann, lass uns hier zusammenkommen und streckt seine Arme aus. Und nach diesem Gespräch kommt Echo zwischen den Bäumen hervor und breitet ihre Arme aus. Aber sie missfällt offensichtlich Narziss. Es ist jetzt nicht beschrieben, weswegen. Aber er verschmäht ihre Umarmung und möchte sie nicht.
Oh.
Und deswegen fühlt sie sich natürlich elend und gedemütigt und versteckt sich in einer Höhle. Sie möchte auch nicht mehr essen, also sie nimmt nichts mehr zu sich und schließlich verkümmert sie, bis nur noch ihre Stimme da ist. Und in der Geschichte werden ihre Knochen zu Felsen und dadurch ergibt sich dann quasi dieses vollständige Bild des Echos, wie es zwischen den Bergen hallt.
Das ist ja super traurig, das Ende.
Ja, es ist ein sehr trauriges Ende. Aber der Narziss, dieser Unhold, kommt nicht ungestraft davon. Ja, es gibt auch eine Rachegöttin in der griechischen Mythologie und sie bestraft ihn damit, dass er sich hoffnungslos in sein eigenes wunderschönes Spiegelbild verliebt. Das ist das mit dem Narzissten. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, sonst erzählen wir die beim N. Deswegen werde ich auch das Ende davon nicht erzählen. Aber für Echo ging diese Sache sehr traurig aus. Vielleicht denkt ihr ja das nächste Mal dran, wenn ihr eins hört.
Ja, da werde ich auf jeden Fall drüber nachdenken.
Dann ist unser Bildungsauftrag hiermit erfüllt und wir können zum spannenden Teil übergehen.
Fuck, that the fake. Fuck, got the fake.
Das klingt, als ob du fuck sagst.
Ich hab fuck gesagt.
Achso. Okay.
Nein, nein.
Aber wir wollen doch lieber Fake oder Fact spielen, richtig?
Ja, drop mal deinen ersten Fact oder Fake.
Okay. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist derzeit in 28 Staaten möglich.
28 Staaten heißt in Amerika oder Länder?
Länder.
Fakt?
Ja, ist ein Fakt. Ich finde ihn ehrlich gesagt ziemlich traurig, dass es,
das
super
es so
wenig
ist.
Ja, ich finde auch. Also es gibt schon Länder, zum Beispiel in Mexiko, in denen es in manchen Regionen das erlaubt. Aber so vollumfänglich erlaubt in nur 28 Ländern, das gibt ja schon einige auf der Welt, finde ich schon sehr...
Sehr wenig.
Ja. Outdated.
Ja, ja. Okay, gibt's gleich mal einen schönen Punkt für mich.
Ja, verdammt.
Okay, dann fange ich mal an. Und zwar mit meinem ersten.
Okay.
Ja. Und zwar behaupte ich, dass Eigelb weniger Eiweiß enthält als Eiweiß.
Falsch. Fake.
Das heißt?
Ja, fake heißt das.
Ja, erwischt. Also
Ja.
Eigelb enthält mehr Eiweiß als Eiweiß.
Ich weiß nicht, ob ich es logisch finde, aber das war so offensichtlich. Also für mich.
Ja, geht, aber nicht so schwierig, das gebe ich zu. Das Eigelb ist ja
Ja.
auch das Nahrungsmittel fürs Küken, das macht schon Sinn.
Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, das Eigelb ist das Küken.
Ja, aber das frisst doch das ganze Dotter im Ei auch.
Echt? Hier?
Für Fehlinformationen checken Sie unseren Instagram-Channel.
Ja, sehr gut. Da können wir jetzt immer den Einspieler laufen lassen. Okay, 1:1. Bei einer Erkältung kann es helfen, Kaltes zu essen.
Ja, das ist ein Fakt. Also, ja gut, doch, ja.
Ja oder
Ja,
nein?
Fakt, Fakt.
Ja, es ist ein Fakt.
Ich habe mir jetzt im ersten Moment gedacht, Erkältung, wenn ich so Halsschmerzen habe, ist ein Eis schon ziemlich geil. Aber ob jetzt das einfach nur die kühlende Wirkung ist oder, ja, da war ich mir jetzt dann nicht ganz sicher.
Ja, doch. Also gerade bei Halsschmerzen, wenn dann irgendwie auch Schleimhäute oder so entzündet sind, dann ist das halt gut zum Betäuben und dann schwillt das Ganze ein bisschen ab. Aber ich habe auch gelesen, zum Beispiel bei Fieber, also wenn es nicht mehr nur so eine normale Erkältung ist, kann das auch abträglich sein, weil dieses Aufheizen ist ja auch eine Reaktion des Körpers, um das Virus oder was auch immer da ist, den Krankheitserreger zu besiegen.
Genau.
Deswegen ist es da nicht unbedingt immer clever.
Okay, also kommt es drauf an, welche Krankheit man wirklich hat, ob es dann dementsprechend gut oder schlecht ist.
Würde ich so sagen. Bei
Okay.
konkreteren Fragen wendet euch dieses Mal wirklich an einen Arzt.
Ja, keine schlechte Idee.
Okay, 2:1 für dich.
Jetzt kommt ein Name, den wir heute schon gehört haben, und zwar der Drogenboss Pablo Escobar.
Nee, oder?
Importierte Nilpferde nach Kolumbien.
Ja, das ist ein Fakt. Das glaube ich.
Kennst du das, weil du. Also ja, stimmt. Aber kennst du das jetzt, weil du schon über ihn gelesen hast, oder?
Nee, ich habe nicht über ihn gelesen, aber ich war ja in Kolumbien und da haben wir sein Zoo besucht, was jetzt bestimmt nicht so geil ist. Ich bin immer unschlüssig, ob ich ein Fan von Zoos bin oder. Also ich bin kein Fan von Zoos, aber manchmal gehe ich halt trotzdem rein. Und also ich weiß, dass er super viele exotische Tiere da hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Nilpferd entdeckt habe, aber das hat gut gepasst eigentlich.
Ja, okay, tatsächlich ist das sogar noch ein bisschen weitergreifend. Und zwar hat er natürlich auch einen Sinn dahinter gesehen. Und zwar
Ja.
hat er sie nur eingeführt, weil dessen Ausscheidungen die Spürhunde verwirren. Also
Okay.
es hat dann halt überall nach Nilpferdscheiße gestunken, anstatt nach Kokain. Und
Clever.
mittlerweile haben die sich aber tatsächlich zu einer richtigen Plage entwickelt. Das heißt, man muss anscheinend nicht mal in den Zoo gehen, um sie zu finden.
Hey, sondern die laufen da einfach rum, oder was?
Ja, er hat sie ja halt eingeführt, also eingeführt, ausgesetzt, sie haben dann da gelebt, alles voll
Uff.
gekotet.
Krass.
Und die Spürhunde konnten kein Kokain mehr finden.
Das ist ja echt heftig. Das wusste ich nicht. Ich habe auch nie ein Nilpferd gesehen. Freie
Ja, gerade
Wildbahn.
so im Nachhinein habe ich mir auch so gedacht, ja fuck, du warst doch in Kolumbien, wenn du jetzt so ein Nilpferd schon gesehen hast, ist das ja wieder voll easy.
Ja, jeden Morgen auf einem in die Uni geritten. Nee. Okay, 2:2. Boah, wir sind richtig gut diese Runde.
Vielleicht sind auch die Facts einfach zu easy.
Ja, möglich. Ich habe übrigens keinen dritten, ist mir gerade aufgefallen.
Dann gebe ich dir einfach mal die Möglichkeit, mehrere Punkte zu sammeln.
Ja, okay, das ist gut.
Okay, dann mache ich einfach mal weiter und behaupte, dass Elefanten Hügel meiden.
Das finde ich witzig. Haben Elefanten Knie? Weil ich könnte mir vorstellen, dass sie keine Knie haben und deswegen Hügel meiden, weil, obwohl sie müssen Knie haben. Ich glaube, das ist ein Fakt.
Ja, es ist ein Fakt, aber der Grund ist dafür eigentlich sogar noch viel einfacher als jetzt irgendeine Überlegung über Knie. Und zwar ist es einfach viel zu anstrengend für sie, bergauf zu gehen.
Ach so, ich dachte, Hügel wären jetzt auch so kleine so Maulwurfhügel, oder?
Hä?
Ja, wer weiß das
Maulwurfhügel
schon?
interessiert den doch nicht scheiß, den stampft er doch einfach platt.
Ja, okay. Wer weiß das schon?
Okay. Und zwar schluckt ein erwachsener Mensch circa 1000 Mal am Tag.
Okay, eine Minute hat 60 Sekunden. Ich schluck mindestens alle 10 Sekunden, spätestens. Dann wären es 6 in der Minute. Dann wären es 360 in der Stunde. Ja, das ist ein. Ach so, es könnte natürlich. Das ist ein Fake. Das ist nämlich zu wenig.
Weiß ich nicht, ob ich dir das jetzt zurechnen darf. Also es ist ein Fake, aber tatsächlich sind die 1000 zu viel.
Ja, natürlich darfst du es mir zurechnen.
Ja, du hast aber gesagt, es ist zu wenig. Also eigentlich ist das dann schon mehr Glück als Verstand.
Ja, ist ja auch okay. Aber ganz ehrlich, wie selten schlucken denn die Leute? Ja, okay, im Schlaf, aber ich schlucke richtig oft, glaube ich.
Also tatsächlich, um es jetzt nochmal zu sagen, schluckt ein Mensch circa 600 Mal am Tag. Also sogar fast nur die Hälfte der 1000.
Zu wenig. Viel zu wenig. Das kann ich nicht glauben. Das kann
Ja,
ich nicht
vielleicht schluckst
glauben.
du 1000 Mal am Tag und ein anderer schluckt nur 300 Mal.
Was ist das für ein Monster?
Was bist du für ein Monster?
Aber ich muss mal sagen, so eine gute Bilanz werde ich in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr ziehen können. Ich habe mit 4 zu 2 gewonnen.
Oh toll, Glückwunsch.
Ja, sorry. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Nächstes Mal bereite ich mich auch wieder besser
Ja.
vor. Indianer
Okay.
Ehrenwort.
Ich schwöre auf den kleinen Finger.
Ich schwöre auf den kleinen Finger, Alter.
Wir waren bei Indianern und nicht bei Assis.
Ja, okay. Ups. So, der Wissensschnack. Ich glaube, der muss heute ein bisschen kürzer ausfallen. Wie gesagt, wir dachten, das eh bietet ja nix. Und irgendwie schaffen wir es trotzdem, immer zu viel darüber zu sprechen. Was für ein Wissensschnack wollen wir denn machen? Extra Wursttime.
Ich weiß nicht, wenn man so an das E denkt, kommt ja direkt so ein bisschen E-Mobilität, Elektro, also alles zum Strom irgendwie auf, was das mit Edison wieder ganz gut aufgreift.
Ja, das passt echt richtig gut zu Edison, finde ich auch. Also, it's electricity time. Könntest du jetzt aus dem Stegreif mit den passenden Materialien Strom erzeugen? Die Kartoffelbatterie?
Ja, also eine Kartoffelbatterie könnte ich jetzt tatsächlich mit dem, was wir zu Hause haben, basteln, weil das ist ja jetzt.
Und du wüsstest auch, wie es geht.
Ja, du musst nur einen Zink und einen Kupferstift mit Draht verbinden.
So, was habt ihr zu Hause?
Ja, Zink und
Und was
Kupfer.
macht denn die Kartoffel?
Die Kartoffel hat Stärke, woraus dann in der Reaktion zwischen Zink und Kupfer halt eine geringe Spannung entsteht.
Okay, und wie könnte man die zeigen? Mit einem Lämpchen.
Genau, eine kleine Lampe.
Ja, da ist es schon vorbei. Wie erfindest du, wenn du jetzt in der Vergangenheit steckst, plötzlich noch die Lampe? Kannst du halt sagen, ja, da ist jetzt Strom drauf. Aber, tja, ich habe sogar mal ein Referat darüber gehalten, wie man eine Batterie herstellt. Nee, Alkali-Mangan-Batterie habe ich da vorgestellt.
Okay, und was, wie funktioniert die?
Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich habe es damals schon nicht kapiert, aber da ich gut schreien kann, habe ich mir natürlich 15 Punkte abgesnackt. Ja, nee, ich kann damit echt nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Und ich find's traurig. Vielleicht sollte ich mir das vornehmen für den Rest des Jahres, einfach mal mich da ein bisschen vorzubilden.
Ja, das stimmt. Ich könnte jetzt auch nichts weiter bauen außer einer Kartoffelbatterie. Ich hätte schon so ein paar Ideen, vielleicht einen Elektromotor oder so nachzubauen. So grobe Ideen im Kopf, aber ob er dann tatsächlich richtig funktioniert, ich glaube, ich stelle mir das zu sehr vereinfacht vor.
Ich glaube auch. Ohne zu wissen, was du dir vorstellst, aber ich glaub's auch.
Wie stehst du denn zur E-Mobilität?
Oh, finde ich scheiße.
Warum?
Das war ein Witz. Wie kann man zur E-Mobilität stehen? Also ich finde es sinnvoller als Verbrennermotoren. Wie jeder andere Mensch finde ich die Nichtlösung zu den Batterien, sind das Batterien,
Ja.
Akkus, was auch immer, natürlich doof. Aber ich finde schon, dass E-Mobilität oder ja, die ganzen E-Lösungen auf jeden Fall sinnvoll sind.
Ja, es ist halt eher so eine Übergangslösung, finde ich.
Ach stimmt, du bist ja so jemand, der dann irgendwie mit Magnetismus das Ganze betreiben möchte, ne?
Nee, Wasserstoff.
Hey, Wasserstoff ist doch so mega explosiv.
Ja, Erdgas auch. Wasserstoff, das wird ja dann auch gebunden. Wasserstoff könnte man jetzt zum Beispiel auch schon mit einem Treibgas durch alle bestehenden Erdgasleitungen fördern. Da müsste man nicht mal umbauen.
Aber wenn es so einfach wäre, warum macht man es dann nicht?
Weil man wenig Geld daran verdienen kann. Klar, gerade mit so Unfällen wie der Hindenburg und so hat man gesehen,
Ja.
Wasserstoff ist super gefährlich, aber mittlerweile ist das ja auch durch die Tanks, in denen es gehalten wird, im Gegensatz zu so einer Plastikfolie, tausendmal sicherer. Also, ja, da sehe ich eigentlich keine Probleme.
Ich bin ja übrigens voll der Fan von Bus und Bahn. Also auch wenn ich nicht immer positive Erfahrungen mit der Bahn sammle. Aber für mich taugt's. Solange man nicht auf dem Land lebt, finde ich, ist das die coolste Alternative. Und natürlich die Füße. Ich meine, man soll ja 10.000 Schritte am Tag gehen, kann man die Dinger ja auch mal gebrauchen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Mal schauen, was sich da noch entwickelt. Jetzt haben wir echt noch ein ganz schön krasses Thema angeschnitten zum Ende. Pfui, pfui, womit können wir das denn entschärfen? Vielleicht sollten wir doch noch mal über die Kartoffelbatterie sprechen. Die erheitert mich immer voll. Ist das nicht geil?
Ja.
Kartoffelbatterie. Wer sich dieses Kinderexperiment ausgedacht hat, ne, der verdient auch einen Orden. Naja.
Okay, da würde ich ja mal sagen, genug geschnackt für heute. Das war's dann auch mal mit diesem ereignisreichen Ehe. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht, da uns ja immer vor dem Schlafengehen hört.
Ja, genau. Wahrscheinlich schlafen jetzt schon alle. Haben wir heute richtig gut umgesetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, falls es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne direkt ein Abo da oder schreibt uns auf Insta oder sagt es auch gerne weiter. Wir freuen uns nämlich immer über neue Zuhörer und neue Spaziergänger oder Schläfer. Wir sind mit allem happy, solange ihr happy seid.
Auf jeden Fall.
Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
Ciao.